Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Zunächst die Nachrichten. Unzufriedene Landwirte, die gegen die Bedingungen des EU-Beitritts der Tschechischen Republik protestierten und stärkere Unterstützung von der Regierung fordern, haben heute Vormittag in Prag den Verkehr vor der Regierungsbehörde blockiert. Sie überreichten Landwirtschaftsminister Jaroslav Balas eine Petition, in der sie auf die in der Landwirtschaft drohende Finanzkrise aufmerksam machten. Der Minister versicherte den protestierenden Landwirten, er werde alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel ausnutzen, um deren Lage so optimal wie möglich zu gestalten. Der bisherige Rektor der Prager Karls-Universität, Ivan Wilhelm, bleibt auch für die nächsten 3 Jahre in seinem Amt. Darüber entschied heute der Akademische Senat in geheimer Abstimmung. Von den 63 anwesenden Senatoren sprachen sich 61 für Wilhelm aus. Dieser betonte anschließend, es sei dies auch ein Votum für internationale Anerkennung. Wilhelm will sich unter Hochschulen mit hohem Prestige Partner auswählen, den Studentenaustausch fördern und die Karls-Universität künftig vermehrt als internationales Institut präsentieren. Die Entwicklung in Tschechien und in der Slowakei nach den diesjährigen Parlamentswahlen in beiden Ländern wird nach den Worten von Lubomir Zaoralek, dem Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses des tschechischen Parlaments, eine weitere Annäherung der beiden Länder ermöglichen. Dies erklärte Zaoralek heute in Bratislava nach einem Treffen mit dem slowakischen Präsidenten Rudolf Schuster. Der Empfang beim Staatspräsidenten war heute der erste Programmpunkt während Zaoraleks Besuch in Bratislava. Gestern führte der tschechische Politiker Gespräche mit seinem slowakischen Amtskollegen Pavol Hruschowski und mit Außenminister Eduard Kukan. Der Sturm, der am vergangenen Sonntag und Montag die Tschechische Republik heimsuchte, hat in den Wäldern den größten Schaden des letzten Jahrzehnts verursacht. Ersten Schätzungen zufolge sollen die Verluste in diesem Bereich einige hunderte Millionen Kronen betragen. Am stärksten betroffen waren dabei die Wälder in Nordmähren. Einen Tag nachdem der Schriftsteller Ivan Klima vom Präsident Václav Havel mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet worden war, wurde ihm gestern der Franz Kafka-Preis überreicht. Der Preis wurde Klima von der Franz Kafka-Gesellschaft vor allem für sein Buch über Karel Čapek verliehen, betonte anlässlich der Preisverleihung der Präsident des tschechischen Bankclubs und das Jurymitglied Jiří Stránský. Soweit die Nachrichten. Durch das nun folgende Tagesecho führt sie Martina Schneibergova.
Tagesecho.
Der angestrebte EU-Beitritt Tschechiens war das Hauptthema der Gespräche, die Premierminister Wladimír Špidla in London und Außenminister Cyril Svoboda in Den Haag führten. Neben dem zweiten Wahlgang der Senatswahlen finden am kommenden Wochenende in Tschechien auch die Kommunalwahlen statt. Und in Dresden haben die inzwischen traditionellen tschechischen Kulturtage begonnen. Dies sind die Hauptthemen unseres Tagesechos. Im Anschluss daran bringen wir den regelmäßigen Sportreport mit Lothar Martin. Die Tschechische Republik intensiviert ihre diplomatischen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem bevorstehenden EU-Beitritt des Landes. Premierminister Wladimír Špidla in London und Außenminister Cyril Svoboda in Den Haag haben am Dienstag die brennendsten Fragen mit ihren Gesprächspartnern erörtert. Margita Maurová berichtet.
Der tschechische Premier Wladimír Špidla weilte am Dienstag zu einem offiziellen Besuch in London. Die Gespräche mit seinem britischen Amtskollegen Tony Blair galten vor allem der EU-Erweiterung der Irak-Frage, der in den letzten Jahren aktuellen Emigration tschechischer Roma nach Großbritannien und der NATO. Spiller betonte, dass der Vertrag über den EU-Beitritt Tschechiens ausgeglichen und gerecht sein müsse. Was den Irak betrifft, hält er es für erforderlich, nicht ohne Vermittlung der UNO vorzugehen. Und in Bezug auf den bevorstehenden NATO-Gipfel in Prag äußerte der tschechische Premier, man müsse nicht nur über die Erweiterung der Allianz, sondern auch über Änderungen verhandeln, die infolge der neuen weltweiten Bedrohungen erforderlich seien. Ähnliche Themenbereiche hat auch der tschechische Außenminister Cyril Svoboda mit seinem Amtskollegen Jaap de Hoop Scheffer in Den Haag erörtert. Eine der meistdiskutierten Fragen, die derzeit in keinem offiziellen Gespräch fehlt, ist die der Subventionen im Agrarbereich. Der tschechische Premier Wladimír Špidla verlangte diesbezüglich in London eine gleichberechtigte Stellung für tschechische Landwirte. Svoboda zufolge sei es wichtig, dass die tschechische Landwirtschaft nach dem EU-Beitritt Tschechiens konkurrenzfähig bleibe. Die Europäische Union hat kürzlich entschieden, die Landwirte aus den neuen Mitgliedstaaten anfänglich in Höhe von 25% der gesamten EU-Agrarsubventionen zu unterstützen und diese Zuschüsse allmählich zu steigern. Gegen diese Bedingungen wurde am Mittwoch in Prag protestiert. Etwa 3000 Landwirte, die aus allen Ecken des Landes in die Hauptstadt kamen, verwiesen außerdem auf die bereits existierende Finanzkrise in der Landwirtschaft und verlangten Hilfe vom Staat. Sie überreichten dem Kabinett und dem Parlament eine Protestpetition mit etwa 150.000 Unterschriften. Kurz vor Mittag wurde die Protestaktion beendet. Der Gewerkschaftsboss Bohumír Dufek war mit deren Ergebnis zufrieden. Der Vizevorsitzende des Abgeordnetenhauses Jan Kasal hat uns versichert, dass das Parlament in der jetzigen Lage alles dafür tun wird, dass 600 Millionen Kronen zur Deckung der Hochwasserschäden in der Landwirtschaft freigestellt werden. Er stehe natürlich hinter uns bei unseren Verhandlungen, weil er ebenso die Meinung vertrete, dass die Bedingungen, die derzeit mit der Europäischen Union vereinbart werden, für Landwirte günstiger sein sollten. Mit weiteren Protesten wird im Moment nicht gerechnet. Am 11. November wird eine Konferenz stattfinden, die der letzten Phase der Beitrittsgespräche über das Landwirtschaftskapitel gewidmet sein wird.
Zum vierten Mal finden am kommenden Freitag und Samstag in der Tschechischen Republik Kommunalwahlen statt. Nach dem Sieg der Sozialdemokraten in Parlamentswahlen vom Juni wird laut Prognosen auch ein starker Anstieg der Linksliberalen in den Städten und Gemeindevertretungen erwartet. Dagmar Keberlová fasst zusammen.
Die Kommunalwahlen sind die am wenigsten populären Wahlen in Tschechien, obwohl bei ihnen die meisten Posten vergeben werden. Insgesamt werden in der Tschechischen Republik am kommenden Freitag und Samstag an die 63.000 Stadt- und Gemeindevertreter gewählt, von denen dann fast 6.500 zu Bürgermeistern ernannt werden. Nach Angaben der Wochenzeitschrift Tiden kandidieren in den Kommunalwahlen an die 190.000 Tschechen, was umgerechnet jeder 53. tschechische Staatsbürger ist. Die Kommunalposten sind nicht so gut bezahlt, ihre Anzahl steigt aber nachhaltig seit den 90er Jahren. Nach der Wende von 1989 wurden neue Gemeinden gegründet und auch heute noch entstehen mehr, als aufgelöst werden. Die Angaben aus dem vergangenen Jahr sprechen von 6.258 Gemeinden in Tschechien. Laut den letzten Meinungsumfragen sieht es so aus, dass die linksliberalen Parteien dieses Jahr eine Chance haben werden, bei den Kommunalwahlen zu siegen. Bisher haben immer die rechtsorientierten und Mitte-Rechtsparteien gewonnen. Seit dem Jahre 1990, als das Bürgerforum gesiegt hatte, haben in den Wahlen in den Jahren 1994 und 1998 die meisten Stimmen die Bürgerdemokraten ODS und die meisten Mandate die Christdemokraten KDU-CSL erhalten. Laut Prognosen kann der Linksruck vom vergangenen Juni sich jetzt auch auf kommunaler Ebene deutlich machen. Laut des Meinungsforschungsinstituts STEM könnten die Sozialdemokraten CSSD 21% der Stimmen, die Bürgerdemokraten ODS 20%, die Kommunisten KSCM 11% erhalten, die Parteien der ehemaligen Koalition sollten 8% bekommen, bei Unabhängigen werden 10% erwartet.
Einen Tag nachdem dem tschechischen Schriftsteller Ivan Klima von Präsident Václav Havel die Verdienstmedaille verliehen worden war, wurde dem Autor eine weitere Auszeichnung überreicht. Am Dienstag übernahm der Schriftsteller vom Prager Oberbürgermeister Igor Niemetz den Franz Kafka Literaturpreis. Der Preis, der von der Franz Kafka Gesellschaft und dem Prager Magistrat eingerichtet wurde, wurde zum zweiten Mal vergeben. Er will für Literatur verliehen, die zur Bewahrung der mitteleuropäischen Tradition der Toleranz und des Humanismus beiträgt. Im vergangenen Jahr ging der mit 10.000 US-Dollar dotierte Literaturpreis an den US-amerikanischen Schriftsteller Philip Roth. Nach den Worten des Präsidenten des Tschechischen Pen-Clubs und Jurymitglieds Jiří Stránský wurde Ivan Klíma der Preis vor allem für sein Buch über Karel Čapek verliehen, das den Titel »Velký věk chce mít též velké mordy« trägt, zu Deutsch etwa »Ein großes Zeitalter verlangt auch große Morde«. Klimas zweiter Buch über Karel Čapek bietet eine Betrachtung des Schriftstellers aus einer anderen Sicht als der der Literaturkritiker und Historiker. Stránský zufolge habe eben Karel Čapek dazu beigetragen, dass sich Klima vom Kommunismus distanzierte, der humanistischen Haltung Čapeks diametral widersprach. Ivan Klima, der voriges Jahr seinen 70. Geburtstag beging, ist Autor vieler Erzählungen und Romane, wie zum Beispiel Stunde des Schweigens, Liebende für eine Nacht, Liebende für einen Tag und Richter in eigener Sache. Er schrieb auch Theaterstücke, wie zum Beispiel Die Geschworenen. Sie sind inzwischen bereits zum festen Bestandteil des Dresdner Kulturlebens geworden. Die seit 1999 alljährlich stattfindenden tschechischen Kulturtage. Am Freitag wurde der vierte Jahrgang in Dresden feierlich eröffnet. Anlass für uns, Werner Imhof ans Mikrofon zu bitten, den Pressesprecher der Brücke Moss Stiftung, der an der Vorbereitung und Programmgestaltung der vierten tschechischen Kulturtage maßgeblich beteiligt war. Das Gespräch führte Silja Schultheiß.
Herr Imhof, wenn man das Programmheft der vierten tschechischen Kulturtage durchblättert, entsteht als allererstes der Eindruck einer enormen Fülle von Veranstaltungen. Über 100 Konzerte, Theater- und Filmaufführungen, Diskussionsveranstaltungen, sogar ein Tschechisch-Schnupperkurs innerhalb von 2,5 Wochen. Nach welchen Kriterien haben Sie die Veranstaltungen eigentlich ausgesucht? Gibt es hier irgendeinen gemeinsamen Schwerpunkt oder ist für jeden Geschmack was dabei?
Wir möchten gerne für jeden Geschmack etwas dabei haben und wir möchten auch eine gewisse Ausgewogenheit haben. Also nicht nur Rockkonzerte oder nur Klassik. Ein bisschen entsteht das alles auch zufällig, aber an sich ist geplant für Jung und Alt und eben auch politisch Interessierte und auch Wirtschaftsveranstaltungen etwas zu machen.
Ziel der tschechischen Kulturtage soll ja sein, die Dresdner zur Auseinandersetzung mit der tschechischen Kultur anzuregen. Wie kommt ein solches Kulturfest bei den Dresdnern eigentlich an, wenn Sie auf die Resonanz aus den vergangenen 3 Jahren zurückblicken?
Die Zuschauerzahlen sind enorm gestiegen. Beim ersten Mal waren es, glaube ich, 3.500 1999. Und beim letzten Mal waren es 11.000 plus etwa 16.000, die bei 2 Marktveranstaltungen waren.
Haben sich hier bereits bestimmte Favoriten unter den Veranstaltungen rauskristallisiert?
Das kann man nicht so sagen. Es werden manchmal ganz überraschend Dinge sehr gut angenommen, wie jetzt am Wochenende die Shuttle-Lesung Prager Nacht. Da haben 1400 Leute sich mit Bussen von Lese zu Leseplatz fahren lassen.
Wie ist Ihnen das eigentlich gelungen, trotz der Hochwasserkatastrophe im Sommer und vieler beschädigter Spielstätten ein solches Programm auf die Beine zu stellen?
Na, das Programm stand schon, als das Hochwasser kam. Und dann haben viele sehr engagiert, zum Teil auch mit Provisorien, zum Beispiel im Theater in Meißen, wo das Schwarze Theater Prag spielen wird, gesagt, wir ziehen es trotzdem durch, auch wenn der Eingangsbereich ein bisschen beschädigt ist und auch wenn wir dann befürchten müssen, dass wir keine Hilfe kriegen, finanzieller Art, weil man sagt, ihr könnt ja spielen, dann geht's doch, dann braucht ihr auch kein Geld. Aber insgesamt ist dann doch so durchführen zu können, das hat einfach viel Nachtarbeit auch erfordert, weil wir einfach Zeit verloren haben vor allem. Ausgefallen ist nicht viel.
Der tschechische Kulturminister Pavel Dostal hat bei der Eröffnung daran erinnert, dass sich die Kulturtage inzwischen zur umfangreichsten Präsentation tschechischer Kultur in Deutschland entwickelt haben. Ein solcher Umfang erfordert natürlich auch einen großen finanziellen Aufwand und ein hohes Maß an Organisation und Öffentlichkeitsarbeit. Ist die Konzeption der Kulturtage auf Dauer so aufrechtzuerhalten in diesem großen Rahmen? Oder meinen Sie, dass man früher oder später den Schwerpunkt auf einzelne Bereiche verlegen wird und zum Beispiel, wie es in anderen deutschen Städten getan wird, tschechische Filmtage oder Theatertage organisiert?
Nein, das möchten wir nicht. Wir möchten an der Konzeption festhalten, alle Bevölkerungsgruppen anzusprechen und für jeden etwas zu bieten. Aber was sein könnte, ist das, weil einfach die Fördermittel alle degressiv fließen und es sehr, sehr schwierig ist, private Sponsoren dafür zu finden, dass es ein bisschen im Umfang abnehmen wird.
Herr Imhoff, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Spaß bei den diesjährigen Kulturtagen.
Sie hörten ein Gespräch mit Werner Imhoff, Pressereferent der Brücke Moss Stiftung. Für die schlechte Tonqualität bitten wir um Verständnis. Mit der Einladung zu den tschechischen Kulturtagen ist das Tagesecho beendet. Bei Radio Prag geht es weiter mit dem regelmäßigen Sportreport. Bleiben Sie dran.
Ahoi und herzlich willkommen zum Sportreport von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Sie
Gerald Schubert
und Lothar Martin. Das tschechische Eishockey gehört seit Jahr und Tag zur Weltspitze. Neben dem glorreichen Olympiasieg 1998 in Nagano hat Tschechien nicht weniger als 10 Weltmeistertitel errungen. 6 davon wurden in Kooperation mit den benachbarten Slowaken erkämpft, als man noch gemeinsam im Trikot der damaligen Tschechoslowakei antrat. Die restlichen 4 entfallen auf die überaus erfolgreiche Neuzeit, in der man von 1996 bis 2001 nie ohne Medaille von den großen Weltturnieren heimkehrte. Die jüngsten Triumphe der tschechischen Cracks mit ihren Protagonisten Dominik Hašek, Jaromír Jágr, Robert Reichel und Co. sind den meisten Sportfans noch in frischer Erinnerung. Aber wie sieht es mit den WM-Siegen in den Nachkriegsjahren 1947 und 1949 oder aber mit der als goldene Ära beschriebenen Zeit von Anfang bis Mitte der 70er Jahre aus? Sind Ihnen solche Namen wie Wladimir Zurila, Jan Suchy, Josef Golonka, Ivan Linke, Václav Nedomanský, Wladimir Martinec oder aber Jaroslav und Jiří Holek noch ein Begriff? Wenn ja und wenn Sie wissen wollen, was aus Ihnen geworden ist, dann sind Sie bei unserer heutigen Sendung genau richtig. Denn sie ist nur diesem einen Thema gewidmet. Der Eishockey-Gala am 10. November in der Prager T-Mobile Arena, bei der eine Auswahl der tschechoslowakischen Eishockey-Legenden gegen eine Mannschaft von Sparta Prag trifft, die aus ehemaligen Aktiven der Jahre 1962 bis 1976 zusammengestellt ist. Aus welchem Grund dieses Spiel zustande kam und mit wem man dabei alles ein Wiedersehen feiern kann, das verraten wir Ihnen gleich. Die mit Vorfreude, vor allem von den älteren Jahrgängen der tschechischen und internationalen Eishockey-Fans erwartete Begegnung am 10. November, ist von einem verdienstvollen Spieler der 60er und 70er Jahre initiiert und mitorganisiert worden, der am Veranstaltungstag seinen 60. Geburtstag begehen wird. Es ist der ehemalige Goalgetter von Sparta Prag, Jan Havel, der insgesamt 63 Mal in der tschechoslowakischen Auswahl zum Einsatz kam und dabei 34 Tore schoss. Der Jubilar, in den hiesigen Eishockeykreisen nur unter seinem Spitznamen Gustav Havel bekannt, war zu seiner aktiven Zeit ein ziemlich beliebter Akteur, sowohl unter den Zuschauern als auch unter Mit- und Gegenspielern. Daher haben ihm bis heute auch all die Großen der tschechischen Eishockeyszene die Treue gehalten und ihm das Versprechen gegeben, sich anlässlich seines Lebensjubiläums noch einmal komplett auf der Eisfläche zu präsentieren. Doch Havel gibt in einem Gespräch für Radio Prag auch zu verstehen, dass diese Partie nicht nur ihm zu Ehren stattfindet.
No tak já si myslím, že za prvé jsem tento zápas ne, protože mám 60 jenom, ale...
Nun, das Spiel wird nicht nur wegen meines 60. Geburtstags ausgetragen, sondern ich habe es das Treffen der Legenden des tschechoslowakischen Eishockeys genannt, weil zu dieser Partie nahezu all jene Spieler noch einmal zusammenkommen werden, die in ihrer Zeit national und international für Furore gesorgt haben und die man getrost als die damaligen Superstars bezeichnen kann. Sei es Golonka, Černý, Farda, die Holik-Brüder, Suchy oder Augusta. Alle haben mir ihre Teilnahme an dieser Begegnung zugesichert, so dass man auch sagen kann, vielleicht nie wieder wird der Eishockey-Fan eine derart vereinte Ansammlung von ehemaligen Stars auf dem Eis erleben können.
Gustav Havel weiß, wovon er spricht, denn einer aus der Garde der Legenden wird leider fehlen, da er bereits verstorben ist. Er nennt ihn auch beim Namen.
No, Vlado Zurila, který vlastně mi chybí nejvíc, protože
Es ist Vlado Zurilla, der mir eigentlich am meisten fehlt. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Immer wenn ich bei Interviews auf ihn angesprochen werde, sage ich, dass er für mich der beste Keeper seiner Zeit gewesen ist. Ich behaupte sogar, wenn er heute noch leben und genauso fit und gesund wie damals wäre, dann wäre er ein ebenso bekannter und großer Goalie, wie es bis in die jüngste Vergangenheit hinein Dominik Hašek war.
Im Gespräch mit Gustav Habel erfahre ich von dem alten Haudegen auch, warum gerade die tschechoslowakische Nationalmannschaft des Jahres 1969 so ein verschworener Haufen war und sie in der damaligen CSSR eine ungeheure Popularität genoss.
No tak já si myslím, že tam v 69. roce jsme volili na světový šampionát, tak zaprvé se ten šampionát...
Nun, als wir damals 1969 zur Weltmeisterschaft abgereist sind, da muss man wissen, dass diese zunächst in der Tschechoslowakei stattfinden sollte. Doch wegen der Niederschlagung des Prager Frühlings und wegen des totalitären Regimes, das danach herrschte, wurde sie kurzfristig nach Schweden verlegt. Nach Schweden sind wir dann mit dem festen Vorsatz gefahren, dass wir die Russen unbedingt bezwingen und damit demütigen müssen. Darauf war unsere ganze Vorbereitung ausgerichtet. Wir schworen uns zum Beispiel, dass wir ihnen nach dem jeweiligen Spiel nicht die Hand geben werden, wie das ansonsten üblich ist. Wir wussten auch, dass diese und andere Aktionen gewisse Konsequenzen von Seiten der nationalen Verbandsfunktionäre nach sich ziehen können, wie zum Beispiel den späteren Ausschluss aus dem Nationalteam oder ein generelles Spielverbot.
Ob es dazu gekommen ist und wie die beiden Duelle mit der Sowjetunion ausgegangen sind, das erfahren Sie gleich. In einer ausführlichen Schilderung erfuhr ich von Gustav Havel, dass die Tschechoslowakei das erste der beiden WM-Spiele gegen die damalige UdSSR mit 2:0 gewonnen hatte. Man hat den sowjetischen Spielern danach tatsächlich nicht die Hand gegeben, das tschechoslowakische Fernsehen sei nach der Partie jedoch sofort vom Sender gegangen, um diese politische Aktion nicht übertragen zu müssen. Vor der zweiten Begegnung, die die Tschechen und Slowaken mit 4:3 gewannen, hatten sich einige Spieler zudem den kommunistischen Stern auf dem Nationaltrikot überklebt und wollten damit demonstrativ nur das Wappen des tschechischen Löwen zur Geltung bringen.
Trotz dieser zwei Siege ist die Tschechoslowakei damals nicht Weltmeister geworden, weil der Eishockey-Weltverband kurzfristig das Reglement geändert habe und bei der Platzierung der drei punktegleichen Teams UdSSR, Schweden und CSSR nicht die Addition der direkten Vergleiche, sondern auf einmal das Gesamttorverhältnis zur primären Regel gemacht habe. Danach fehlte den Tschechen und Slowaken nicht nur ein einziges Türchen zum Titelgewinn, sondern sie mussten gar nur mit dem dritten Platz Vorlieb nehmen.
In der Heimat aber wurden sie von 25.000 Menschen auf dem Prager Flughafen begeistert empfangen und als die wahren Weltmeister gefeiert. Die Begeisterung der Massen im Heimatland war auch ein entscheidender Punkt mit dafür, dass die Bestrafungen von Seiten der kommunistischen Funktionäre milder ausfielen als befürchtet. Für die WM 1970 war Gustav Havel als einer der Fürsprecher dieser Aktionen jedoch ausgemustert worden. Die WM 1972 im eigenen Land, ja im eigenen Stadion, als die CSSR endlich wieder den Titel holte, erlebte Havel ebenfalls nur von der Tribüne. Doch diesmal hatte ihn eine Verletzung um all seine Träume gebracht. Das Fehlen bei jener WM sei die schwerste sportliche Enttäuschung für ihn gewesen, wie er mir erzählte. Aber mit einem leuchtenden Glanz in den Augen bringt er mir noch einmal nahe, was die Größe der 69er Mannschaft damals ausmachte.
Die Spiele von damals, da ging es nicht nur um den Sport, dass wir zeigen wollten, die Besseren zu sein. Das wollten wir selbstverständlich immer. Aber damals stand das Ganze unter den genannten politischen Vorzeichen, auf die wir eine gewisse Antwort geben wollten. Das ist uns, so denke ich, gelungen. Und auch deshalb kann ich sagen, damals in einem der besten Kollektive gespielt zu haben, die es für mich je gegeben hat.
Fast alle Protagonisten der damaligen Ära geben sich also am Sonntag in einer Woche in Prag noch einmal ein Stelldich ein. Dann zählt jedoch nur der Sport und der Spaß allein. Die Politik wird außen vor bleiben und das ist gut so. Wer sich diese Begegnung nicht entgehen lassen will, hier noch zwei Hinweise. Sie wird um 17 Uhr in der T-Mobile Arena angepfiffen, die Eintrittskarte kostet 100 Kronen. Kinder bis 16 Jahre und Behinderte haben kostenlosen Zutritt. Und mit diesem Vorgeschmack auf eine sicher tolle Eishockey-Gala beenden wir unseren heutigen Sportreport. Vom Mikrofon verabschieden sich
Gerald Schubert
und Lothar Martin.
Damit ist diese halbstündige Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Sendung eines tschechischen Rundfunks für das Ausland.
jednou sirku zube v krempu do čela a pota zbuchřela, kdy vrázky nedělá.
Jen tou svou sirkou škrtně, jak se hořím, až překryje nás zem, tak už se neškrtne.
Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má zem, pak bude lehká, bude mi lehká zem, bude mi lehká zem.
Pohlednit si zbrem a proti pihlám krem, co s nimi čert je ven.
Ten čert sám brzo zjistí, že má pod paží moc těžké závaží a někde v poli rozvaží.
Má lásku, jen ty smíš kázat jim nad hrobem. Má zem, pak bude lehká, bude mě lehká zem.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě.